Der Predigtext für heute steht im Kolosserbrief, in der Bibel, im Wort Gottes. Kapitel 1, Verse 15 bis 23. Er, Christus, ist das Abbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über allem Geschaffenen steht. Denn durch ihn ist alles, was es im Himmel und auf der Erde gibt, erschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, das Thronende und Herrschende, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Er steht über allem und alles besteht durch ihn. Er ist auch das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und er ist als Erster von den Toten zu einem unvergänglichen Leben auferstanden. In jeder Hinsicht sollte er der Erste sein. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen und durch ihn alles mit sich versöhnen. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was es auf der Erde und im Himmel gibt. Das gilt auch für euch. Ihr wart weit von Gott entfernt, ihr wart seine Feinde und diese Gesinnung zeigte sich in eurem bösen Tun. Doch nun hat Gott euch mit sich ausgesöhnt. Jesus Christus hat seinen Körper dafür in den Tod gegeben. So steht ihr nun heilig, unangreifbar und ohne jeden Makel vor Gott, wenn ihr wirklich im Glauben fest gegründet bleibt und euch auch nicht von der Hoffnung abbringen lasst, die euch mit dem Hören des Evangeliums geschenkt wurde. Diese gute Botschaft ist in der ganzen Welt gepredigt worden und ich, Paulus, stehe in ihrem Dienst.
Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass wir uns jetzt über dein Wort Gedanken machen können und über dich. Und ich möchte dich einladen, dass du uns deine Größe und die Bedeutung von dem, was du für uns getan hast, jetzt deutlich vor Augen führst. Bitte mach uns bereit zu reden und zu hören auf das, was du uns sagen willst. Amen. Seit wir vor 3 Wochen diese Predigtserie unter dem Titel 5-mal allein und die Auswirkungen angefangen haben, geht mir die Frage durch den Kopf, was denkt ihr wohl bei diesem Titel, bei 5-mal allein? Ich kenne nicht so viele Menschen, oder ich kenne Menschen, die wollen eigentlich nie allein sein, schon gar nicht 5-mal. Ich kenne Menschen, die wollen am liebsten alleine sein, dem reicht 5-mal nicht. Ich kenne aber niemanden, der sagt, allein im Sinne von einsam. Das finde ich erstrebenswert, das möchte ich gerne sein. Wenn ich alleine höre, das Wort, dann höre ich unsere Kinder, als sie noch kleiner waren. Mit ihren unterschiedlichen Charakteren, in ihrer unterschiedlichen Stimmlage, in unterschiedlichen Situationen. Ich will alleine. Schuhe anziehen, anschnallen, Spülmaschine ein- und ausräumen, essen. War meistens eine Riesensauerei, sehr anstrengend für alle. Aber für die Entwicklung von Kindern wichtig. Also allein im Sinne von selber machen. Gleiche Lebensphase, ich will nicht alleine sein. Also allein sein hat auch was von was Beängstigendes. Mit all dem hat dieses 5-mal allein, was wir uns anschauen, erstmal nichts zu tun. Diese 5 allein beziehen sich auf den Glauben. Und diesen größeren Zusammenhang dieser 5 Sola, Alleinglaube, Alleingnade, allein Jesus, allein die Bibel, allein Gottes Ehre, habe ich euch auf Seite 1 bei den Zitaten nochmal abgedruckt. Könnt ihr nachlesen und durchdenken. Die Auswirkungen davon, die haben aber dann sehr wohl wieder sehr viel mit uns und mit unserem Leben zu tun. Heute geht es um allein Christus, Solus Christus. Die Art von allein, um die es bei diesen sogenannten reformatorischen Grundprinzipien geht, allein im Sinn von exklusiv, allein im Sinne von ausschließlich, finden viele Menschen schwierig. Damit haben viele sehr große Schwierigkeiten. Und vielleicht gehörst du auch dazu. Ich auch in manchen Momenten. Ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen weniger. Aber an manchen Stellen ist es immer noch so. Warum? Wenn es nämlich darum geht, dass verschiedene wenn es nicht mehr darum geht, sich in verschiedenen Bereichen des Glaubens passende Dinge rauszusuchen. So ein bisschen wie Nahrungsergänzungsmittel. Ein bisschen Glaube hier als Vitamine, ein bisschen Jesus sowie Magnesium gegen Krämpfe und wenn für mich genug abgefallen ist, auch ein bisschen Ehre für Gott, meinetwegen. Ich merke gerade, dass das Beispiel, was ich mir aufgeschrieben habe, gar keinen Sinn macht. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, wenn wir die Wirkung eines Konzentrats haben möchten und merke, jetzt ein Konzentrat ist eigentlich dafür da, um verdünnt zu werden, damit es mehr Auswirkungen hat. Also, anderes Beispiel, wenn ich die Wirkung eines hochdosierten Medikaments, das passt vielleicht besser, die Wirkung eines hochdosierten Medikaments haben möchte, nützt es gar nichts zu sagen, wenn ich Wasser dazu mische, hält es länger. Es verwässert nämlich die eigentliche Wirkung des Medikaments, obwohl Wasser an sich nicht schlecht ist. Die Sola, die allein der Reformation, sind sowas wie ein hochdosiertes Medikament, also ein Konzentrat, wollte ich hier eigentlich sagen. Es ist eben nicht Glaube plus gute Taten, die uns vor Gott besser dastehen lassen, sondern Glaube allein. Es ist eben nicht die Bibel plus einige andere gute, hilfreiche Schriften, die uns Gott so vorstellen und so zeigen, wie er wirklich ist, sondern die Bibel allein. Und es ist eben nicht Jesus plus andere gescheite Menschen, die uns retten, sondern Jesus allein. Wenn dir jemand begegnet und dir erzählt, Christsein ist ganz einfach und Glauben ist ganz leicht, dann sei vorsichtig. Ich würde sagen, ist es nicht. Ich würde sagen, was es beim christlichen Glauben zu glauben gibt, ist eigentlich unglaublich. Was es beim christlichen Glauben zu glauben gibt, ist eigentlich unglaublich. Es geht darum zu glauben, dass alle Menschen von Grund auf böse sind. Da steigen schon mal 50% aus. Dann geht es darum zu glauben, dass aufgrund dieses bösen Zustands alle Menschen die sogenannte Verdammung verdient haben. Da steigen nochmal welche aus. Dann geht es darum zu glauben, dass aufgrund der Geburt eines Babys vor 2000 Jahren von einer Teenagerfrau, die bis dahin keinen Sex hatte, seid ihr noch dabei? Und einem Zimmermann, der der Papa war, also nicht der Papa war. Und als dieses Kind dann sprechen konnte, hat er behauptet, relativ schnell, dass er Gottes Sohn ist und gekommen ist, um die Welt retten zu können und auch retten zu wollen. Und dann hängt der, der das behauptet hat, irgendwann nackt an einem Kreuz dahin genagelt. Und es geht darum zu glauben, dass seit diesem Moment die Ewigkeit von jedem einzelnen Menschen daran hängt, das eigene, selbstbestimmte Leben aufzugeben und diesem da hängenden Mann, der übrigens auch nicht hängen geblieben ist, sondern tot war und wieder auferstanden ist, zu glauben, dass er der Herr und Retter und Schöpfer und König dieser Welt ist. Mal ganz im Ernst, wer bitte will uns das abnehmen? Das ist doch unglaublich, unglaubbar eigentlich. Und das wird nur funktionieren, wenn der Heilige Geist, also Gott selbst, das ist noch so ein Faktor, wer ist das eigentlich? Wenn Gott selbst uns die Augen öffnet, und zwar nicht die Augen, sondern die Augen unseres Herzens. Glaube an Gott ist nicht logisch und argumentativ nicht zu erreichen. Glaube an Gott ist nicht logisch und argumentativ nicht zu erreichen. Er ist auch nicht unlogisch. Und wir haben gute Argumente, aber die geben nicht den Ausschlag. Hast du dich schon mal gefragt, warum du eigentlich glaubst, falls du glaubst? Warum eigentlich? Und die Antwort, die du jetzt im Kopf hast, ja, warum denn? Und warum? Weil deine Eltern geglaubt haben. Ja, und warum? Weil du am richtigen Ort warst, Glück gehabt oder vielleicht denkst du auch Pech gehabt? Wir glauben, wenn wir glauben, weil es Gottes Anliegen und seine absolute Leidenschaft ist, aus seinen Feinden seine geliebten Kinder zu machen. Und das wiederum ist unglaublich. Allein im Glauben annehmen zu können, was Jesus getan hat und dass das allein Gnade ist, die wir nicht verdient haben und dass uns allein davon die Bibel berichtet, wenn wir dafür sowieso nichts tun können, dann ist es auch nicht mehr als richtig, dass Gott allein dafür die Ehre bekommt. Und da sind wir wieder bei diesem Konzentrat. Und Paulus, der diesen Text an eine Kirche geschrieben hat, war selbst ein ehemals sehr aktiver Feind Gottes. Er hat daran mitgearbeitet, das Christentum auszurotten und den Glauben an diesen Jesus aus dieser Welt zu verbannen. Er kannte alle Argumente, aber erst als Jesus ihm persönlich begegnet ist, hat das sein komplettes Leben verändert und auf den Kopf gestellt. Und daraufhin schreibt er diesen Text. Was macht er? Er betet Gott an. Er schreibt eine Hymne auf Jesus und das, was er getan hat und das, wie er ist. Einzigartig, unvergleichlich, unglaublich, nirgends sonst zu finden. Allein Jesus. Deswegen haben wir im Gottesdienst Anbetungszeiten, um ihm das zuzusingen. Das kann man am besten gemeinsam. Und Gott hat Martin Luther vor 500 Jahren durch sein Bibelstudium diese Augen des Herzens ebenfalls geöffnet. Und Martin Luther wiederum hat das, was er in der Bibel erkannt hat, dann für ganz normale Menschen zu seiner Zeit verfügbar gemacht. Menschen in einer Zeit, die sehr von Angst geprägt war, Angst vor der Hölle, Angst vor Krankheiten, Angst vor Versagen, Angst vor dem plötzlichen Kindstod, Angst vor Einsamkeit. Und Martin Luther sagt, es gibt gute Nachricht. Komplett voll davon. Euangelion, das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Egal wie groß deine Angst ist, Jesus ist größer. Und er fängt an, davon zu schwärmen, wie Paulus auch in diesem Text von Jesus schwärmt. Es ist unglaublich, was du getan hast, was er getan hat. Der Gott dieser Welt hat sich dafür entschieden, uns sich in Jesus Christus zu zeigen. Er wollte, dass wir ihn in Jesus sehen und kennenlernen können. Deswegen ist Gott, der so weit weg ist, Mensch geworden und zu uns gekommen. Nein, wir brauchen keinen Stellvertreter mehr. Christus allein genügt. Nein, wir brauchen keinen Vermittler mehr. Christus allein genügt, um das Verhältnis zwischen Gott und uns Menschen zu erneuern, zu reformieren. Nein, Gott ist kein erbsenzählender Vorstandsvorsitzender, dem man sowieso nicht recht machen kann. Er ist ein liebender Vater. Als Christ zu leben bedeutet, anzuerkennen, wer Jesus ist und was er getan hat und dann zuzulassen, dass dieser Glaube Einfluss auf unser Leben hat und unser Leben immer mehr verändert. Aber immer wenn wir das versuchen, dann werden wir merken, wie schnell wir dabei sind, vielleicht verallgemeine ich auch zu sehr, wie schnell ich dabei bin, doch immer noch was dazu zu machen, so dieses Jesus plus. Glaube ist ja okay, aber. Jesus ist ja okay, aber wenn ich wirklich glücklich sein will, dann brauche ich schon auch noch Partner und Geld und Auskommen und Versicherung und Kinder und. Und es ist plötzlich nicht mehr allein, sondern es ist Jesus plus und Glaube plus und Gnade plus. Und Paulus schreibt dieser Kirche, konzentriert euch auf Jesus als Zentrum und Kern eures Glaubens und Lebens. Erinnert euch daran, dass er ausreicht. Warum ist das so wichtig? Und er antwortet auf diese Frage mit der Beschreibung der Einzigartigkeit von Jesus. Eine Einzigartigkeit, die wir nicht nur sonntags hier mal hochholen sollten, sondern eine Einzigartigkeit, die unser einzigartiges Leben bereichern will. Eine Einzigartigkeit, die so krass ist und so anders ist, dass sie uns, je mehr wir uns damit beschäftigen, desto mehr denken lässt, wieso gebe ich mich eigentlich manchmal mit Kompromissen zufrieden? Wenn das stimmt, kann nichts und niemand mit Jesus mithalten. Niemand. Paulus wollte Jesus aus dieser Welt verbannen, weil Jesus nicht in sein persönliches Weltbild gepasst hat. Und ich vermute, dass es bei uns ähnliche Gründe sind, warum wir versuchen, Jesus auf Distanz zu halten oder sogar aus unserem Leben zu verbannen, bis wir ihn auf eine besondere Art und Weise persönlich kennenlernen. Ich möchte gerne 3 Fragen an diesen Text stellen. Das sind super kreative Fragen, die ich mir hier ausgedacht habe. Die erste Frage, was bedeutet das? Die zweite Frage, was bedeutet das für uns? Und die dritte Frage, was bedeutet das für uns hier in Potsdam? Lass uns mal in den Text schauen. In Jesus erkennen wir Gott und in Jesus erkennen wir uns selbst. Vers 15, Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über allem Geschaffenen steht. Und dann beschreibt Paulus Jesus als Schöpfer, der daran beteiligt war, dass es diese Erde gibt, dass es diesen Himmel gibt, dass es das Sichtbare gibt, dass es das Unsichtbare gibt, die Herrscher und Gewalten und alles. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. So steht es in diesem Text. Ich vermute, dass es irgendwann in ihrem Leben alle Menschen irgendwie versuchen, sich Gedanken über Gott zu machen und ihn wie auch immer einzuordnen, zu erkennen oder Argumente zu finden, um ihn zu widerlegen, um ihn zu beschreiben. Und ich glaube, dass uns das in Teilen auch gelingt. Aber Jesus hat etwas gemacht, was kein Mensch vor ihm und niemand nach ihm so gemacht hat. Er hat uns gezeigt, wie Gott wirklich ist. Und er konnte das, weil er selbst Gott war. Und dann sagt dieser Text, die Welt existiert nicht nur, weil Jesus Schöpfer ist, sie existiert auch für ihn, zu ihm hin. Er steht über allem und alles besteht durch ihn. Also in aller Deutlichkeit, was uns dieser Text sagen will, was wiederum unglaublich ist, alles, was existiert, existiert wegen Jesus und alles existiert weiter, weil es zu Jesus hin existiert. Alles existiert wegen Jesus und zu ihm hin. Er als Schöpfer war vor allem da, was geschaffen ist, und er wird noch da sein, wenn alles Geschaffene keine Rolle mehr spielt. Und zwar unabhängig davon, was du jetzt über ihn denkst und ob du dem glaubst. Nichts auf dieser Welt existiert aus Zufall und nichts läuft einfach so irgendwohin ins Ungewisse. Jesus hält alles zusammen, auch dich. Auch die Naturwissenschaften. Auch die Naturwissenschaften, die daran arbeiten, ihn zu widerlegen. Ich glaube, Jesus hat damit keinen Stress. Wir schon. In dem Moment, wo wir uns von Jesus abwenden, machen wir nicht ihn klein, sondern uns. Wir werden irgendwann merken, dass wir dauerhaft nicht ohne ihn leben können. Und je mehr wir uns ihm zuwenden, desto mehr werden wir zu dem, der oder die wir eigentlich sein sollen. Desto mehr werden wir so, wie wir eigentlich von ihm gedacht waren. Und wie wir von ihm geschaffen sind. In den ersten 6 Versen geht es 15 Mal um ihn, er, ihn, in ihm, durch ihn, zu ihm hin und so weiter. Entweder Jesus ist größenwahnsinnig oder Paulus ist so geblendet und überhaupt nicht mehr in der Lage, objektiv was zu sagen. Oder er hat recht. Paulus sagt, das ist angemessen. Es ist die einzig angemessene Reaktion auf diesen Jesus. Durch Jesus, und zwar allein durch Jesus, können wir verstehen, wer Gott ist. Und nur durch Jesus können wir verstehen, wer wir sind. Okay, kurze Zäsur. Kann man das wirklich 2017 in Deutschland, in den neuen Bundesländern, in Potsdam noch jemandem unterjubeln? Ist diese Exklusivität nicht gegen alles menschliche Zusammenleben, gegen alle Toleranz, gegen alles Miteinander? Jesus allein tatsächlich der einzige Weg zu Gott? Manchmal denke ich, ich würde euch gerne was anderes sagen, aber ja, die ganze Bibel als Gottes Wort ist voll davon, uns zu zeigen, wie einzigartig Jesus ist. Nur er zeigt uns Gott. Nur er zeigt uns, wer wir sind. Und nur er bringt diese beiden total unpassenden Dinge in sich zusammen und zieht damit uns zu Gott. Es ist allein Jesus, der das schafft. Gott hat gar nichts gegen Vielfalt. Guckt euch mal hier um. Guckt euch diese Vielfalt an. Man sieht hier die Kreativität Gottes. Das, was er alles geschaffen hat. Aber weil Gott genau weiß, wie vielfältig wir sind, weiß er auch, dass es für diese Vielfalt nur einen Weg zu Gott gibt, um das zusammenzubringen, was wir ja nicht mehr zusammenbringen. Und dieser Weg ist Jesus. Das passt vielleicht nicht zu unserem postmodernen Denken, aber wir sollten uns mal ehrlich fragen, was an dieser Stelle wirklich zielführender ist. Unser Denken als Geschöpfe über Gott, den Schöpfer, oder die Aussagen Gottes als Schöpfer über uns Geschöpfe. Gott liebt die Vielfalt und möchte Menschen in aller Unterschiedlichkeit durch den Tod von Jesus zu sich führen. Das bedeutet Umkehr. Das bedeutet Glaube. Und da, wo das passiert, beeinflusst dieser Glaube das komplette Leben. Alle Bereiche. Ich bin Papa, 4-mal. Und meine Umkehr zu Jesus definiert mein Papa-Sein. Jesus definiert meine Ehe und das, was darin Platz hat und das, was darin keinen Platz hat. Jesus möchte unser Single-Sein definieren. Und definieren, welche Art von Beziehung wir eingehen sollten und welche besser nicht. Jesus möchte definieren, wie wir mit unserem Geld und unserer Zeit umgehen. Es hat Einfluss auf alle Bereiche unseres Lebens. Und das ist ziemlich radikal und deswegen sind wir super kreativ, diese Radikalität auch immer wieder zu umgehen. Und wir machen Glaube zu einer Privatangelegenheit, wo mir gefälligst niemand reinzureden hat. Oder wir geben Gott so ein paar Randbereiche in unserem Leben. Darf er gerne, tut nicht weh, kann er sich austoben. Da, wo es wichtig ist, bitte nicht. Gibt noch mehr Wege. Jedenfalls beeinflusst unser Umgang damit auch unsere Gemeinschaft und Kirche. Und das ist das, was Paulus als zweites anspricht. Was bedeutet das für uns? Jesus ist das Haupt der Gemeinde, sagt er in Vers 18. Die Kirche ist sein Leib. Uns als Kirche gibt es nur, weil Jesus uns möglich macht. Und eine Kirche besteht aus Menschen, die mit Jesus zu einem unvergänglichen Leben auferweckt hat. Und denen, die danach suchen oder fragen oder zweifeln. Und deswegen kann diese besondere Gemeinschaft auch wirken. Die Kirche existiert, um eine neue Art von Gemeinschaft sichtbar zu machen. Jesus ist leiblich nicht mehr hier. Wir sind sein Leib. Der Auftrag ist gleich geblieben. Eine Art von Gemeinschaft zu leben und zu kreieren, die ohne Jesus nicht möglich wäre. Er ist es, der das schafft. Und Paulus bezeichnet Jesus hier als Erster, der von den Toten zu einem unvergänglichen Leben auferstanden ist. Was meint er damit? Als Paulus Jesus getroffen hat, als die beiden sich begegnet sind, auch nachzulesen in der Bibel, wahrscheinlich müsste man eher sagen, als Jesus sich Paulus gezeigt hat. Da hat er gemerkt, es geht gar nicht um irgendeine Form, es geht gar nicht darum, irgendwie religiös zu werden, es geht gar nicht darum, jetzt Jude werden zu müssen, es geht darum, dass dieser eine Jude, Jesus, ein komplett neues Leben möglich macht. Und das hat nicht in das Konzept von Paulus gepasst. Überhaupt nicht. Vielleicht passt Weihnachten überhaupt nicht in dein Konzept. Das ist aber das, was der Text als erstes anspricht. Da feiern wir, dass Gottes Sohn Mensch geworden ist. Und vielleicht hast du überhaupt kein Konzept für Ostern. Aber da feiern wir, dass Jesus, der menschgewordene Gott, als erster wieder auferstanden ist von den Toten. Und so wie es mit Jesus angefangen hat, so möchte er, dass es mit seinen Nachfolgern weitergeht. Jeder, der sein ganzes Leben auf diese eine Karte setzt, wird ebenfalls zu ewigem Leben auferstehen. Und die, die das glauben, die bilden die Kirche, wie das Neue Testament sie gemeint hat. Eine unglaublich hoffnungsvolle und eine unglaublich dynamische und lebendige und fröhliche Gemeinschaft und keine tote Organisation. Und dieser Leib, wir brauchen immer wieder Erneuerung, Reformation. Durch Jesus und durch eine erneuerte Kirche wird Erneuerung in dieser Welt möglich. Darum gibt es uns hier in Potsdam und nicht weniger. Wir sind Gottes Geschöpfe in seiner Welt und können dieser Welt etwas von seinem Wesen und seiner Vielfalt zeigen und auf die Ewigkeit hinweisen, wo alles neu wird. Allein Jesus klärt unsere Zukunftsfragen. Und dafür ist er in den Tod gegangen und dieser Tod ist dafür die Grundlage. Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in Christus Jesus wohnen. Das war eine Entscheidung für uns, um diese Welt mit sich zu versöhnen. In Vers 20 sagt er das und durch, oder 19 und 20. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen und durch ihn alles mit sich versöhnen. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was es auf dieser Erde und im Himmel gibt. Obwohl wir Menschen Jesus eigentlich lieber tot sehen wollen, von unserer Grundsubstanz, ist es gerade sein Tod, das ist auch wieder so eine Gottlogik, mit dem er Leiden und Krankheit und Konflikte und Egoismus und Neid und Zorn aus dieser Welt schafft. Nicht nur aus unserem Leben, sondern aus dieser Welt. Er nimmt all dieses Zeug, was uns nervt und was uns Mühe macht und tauscht es gegen ewiges Leben und eine neue Welt. Das ist doch unglaublich. Paulus will, dass wir was ganz Wichtiges verstehen. An dem Kreuz, an dem Jesus sterben musste, weil wir Menschen ihn abgelehnt und getötet haben und loswerden wollten, sehen wir Gottes Liebe zu seinen Feinden am deutlichsten. Da ist der Ort, wo wir hingucken müssen. Wenn Jesus in unser Leben kommen will, würden wir ihn am liebsten wieder loswerden. Wir wollen diese Exklusivität nicht. Wir wollen auch seinen Anspruch nicht, bis wir den Akt der Liebe erkennen, die Absicht, mit der Jesus in unser Leben reinspazieren will. Liebe. Und unsere Ablehnung von Gott hat bei ihm so viel Liebe ausgelöst, dass er seinen Sohn geschickt hat. Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in Jesus wohnen und sich uns zeigen. Er hätte nicht gemusst. Er wollte. Das war eine Entscheidung für uns. Und wenn diese Nachricht, diese gute Nachricht durch unsere Ohren, über unser Gehirn, unser Herz erreicht, dann werden wir uns nicht mehr gegen Gott auflehnen, sondern werden wir die Hände heben und Gott anbeten. Das ist der Grund, warum manche während der Anbetungslieder die Hände heben, sich nach Gott ausstrecken, ihn anbeten. Und wenn dir das komisch vorkommt, dann könnte das entweder ein Hinweis darauf sein, dass du von der Größe Gottes noch nicht umfassend genug was verstanden hast, oder dass du von deiner Persönlichkeit her das anders ausdrückst. Beides ist möglich. David Platt von einem Pastor habe ich gelesen, wenn Jesus so vertrauenswürdig ist, dass er uns für die Ewigkeit retten kann, dann können wir ihm doch auch vertrauen, dass er unseren Alltag im Griff hat. Ich komme zum dritten und letzten Punkt noch kurz. Was bedeutet das für uns hier in Potsdam? Das, was es für die Kirche, an die es geschrieben ist, auch bedeutet hat. Menschen, die nicht mit Gott leben, werden durchgängig im Neuen Testament als Feinde Gottes. Und hier gibt es keinen neutralen Raum, den wir uns irgendwie schönreden können, sondern wer nicht mit Gott lebt, ist offiziell von Gott als Feind tituliert. Und das zeigt sich an Handlungen, am Tun. Und zwar immer, wenn wir Jesus als Zentrum aus unserem Blick oder unserem Leben verlieren oder noch nicht zu unserem Zentrum gemacht haben, dann sind wir in Gottes Augen noch sein Feind. Uah. Das klingt so heftig. Weil wir einfach dem noch nicht entsprechen, wie er uns eigentlich sehen will und wie er uns sieht und wie er uns zu sich ziehen will. Aber Gott wischt seine Feinde nicht weg und zerstört nicht einfach so, sondern er bringt uns zurück durch Jesus, obwohl wir andere Dinge, Entscheidungen, Möglichkeiten, Sehnsüchte oft viel wichtiger nehmen als Gott. Und er bringt uns durch Jesus zu sich zurück. Doch nun hat Gott euch mit sich ausgesöhnt. Jesus Christus hat seinen Körper dafür in den Tod gegeben. So steht ihr nun heilig, unangreifbar und ohne jeden Makel vor Gott. Durch Jesus. Paulus spricht hier von diesem neuen Leben der Gnade, dem Glauben, mit Jesus im Zentrum, immer mehr so werden wie er, immer mehr diesem Bild entsprechen. Und wenn wir das immer mehr erleben, dann werden sich auch unsere Städte verändern. Dann werden sich unsere Kirchen verändern. Dann werden sich unsere Wahlen verändern. Dann werden sich unsere Diskussionen verändern. Dann werden sich unsere Konflikte verändern. Durch das, was er gibt und wir von ihm bekommen. Liebe, Freundlichkeit, Geduld, Durchhaltevermögen, Frieden. Dahin will Jesus uns zurückholen. Und dann kommt ein Wort in diesem Text, auf das die Skeptiker und Zweifler schon lange gewartet haben. Wo ist der Haken? Vers 23, wenn. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Es ist alles umsonst, wenn. Da steht, wenn ihr wirklich im Glauben festgegründet bleibt und euch auch nicht von der Hoffnung abbringen lasst, die euch mit dem Hören des Evangeliums geschenkt wurde. Ich glaube, dass Paulus hier sagen will, die Echtheit unseres Glaubens wird an den Veränderungen, an der Hoffnung und an der Dauerhaftigkeit dessen, wie es uns verändert, deutlich. Und das passiert unter anderem in Gottesdiensten, durch die Predigt, in Kleingruppen, in der persönlichen Zeit mit Gott. Und Paulus sagt, bleibt dran. Fangt nicht an, wenn es sich mal komisch anfühlt, die ganzen Plus-Sachen dazu zu fügen. Haltet durch, haltet fest, lasst euch nicht abbringen. Und er sagt das, was er vorher schon gesagt hat, es geht um unser ganzes Leben und nicht um eine Ergänzung in manchen Bereichen. Es geht um Wachstum. Mir ist eingefallen, unsere älteste Tochter hat schon ziemlich früh in ihrem Leben gesagt, ich habe Jesus lieb. Mit dem Verständnis einer Vierjährigen. Und dann hat sie Jesus weiter lieb gehabt. Und irgendwann mit dem Verständnis einer Sechsjährigen. Und sie ist gewachsen und ihr Charakter hat sich verändert. Und dann hat sie Jesus lieb gehabt als Achtjährige. Und irgendwann hat sie Jesus lieb gehabt als 14-Jährige. Und jetzt liebt sie Jesus als erwachsene, 21-jährige junge Frau. Aber da findet Veränderung statt, Wachstum statt. Ich liebe Jesus als 45-jähriger Mann. Und da fand Wachstum statt. Wenn wir im Glauben wachsen, wird sich unsere Liebe zu Jesus verändern. Sie wird hoffentlich mitwachsen und intensiver werden. Aber es ist nicht so sehr das Alter, durch das das automatisch kommt, sondern die Länge des Weges, den wir mit Jesus gemeinsam zu Gott hin unterwegs sind. Und dafür sagt Paulus, bleibt dran, Lasst euch nicht abbringen davon. Lasst euch nicht ablenken. Dieser Text, ich komme zum Schluss, ist eine gute Erinnerung an die Größe und an die Schönheit von Jesus und daran, was wir in ihm und mit ihm haben, damit andere Dinge immer mehr im Vergleich zu ihm an Attraktivität verlieren. Jesus arbeitet nicht zuerst mit Verboten, sondern er arbeitet damit, dass er sich in seiner Größe und Schönheit darstellt, sodass wir von alleine auf die Idee kommen, alles andere ist doch Kompromiss. Wenn du hier sitzt und dein Leben noch nicht Jesus anvertraut hast, oder du hier sitzt und merkst, dass das vielleicht mal so war, aber das ist lange her und weit weg, dann bleib damit nicht alleine. Sprich mit jemandem genau darüber. Dafür gibt es Kirche. Wir wollen das gemeinsam aushalten. Dafür gibt es Kleingruppen für alle von euch. Egal an welchem Punkt du gerade stehst auf dieser Reise. Dafür gibt es Gesprächsangebot, Seelsorge, Beratung. Dafür gibt es E-Mail-Adressen auf der Rückseite dieses Programmheftes. Es gibt Menschen, die gerne zuhören und Zeit investieren. Es gibt die Möglichkeit, immer nach dem Gottesdienst für sich beten zu lassen. Nehmt das in Anspruch, bleibt damit nicht alleine. Und es gibt immer nach dem Gottesdienst irgendwie noch eine Gruppe, die gemeinsam was essen geht. Geh mit, frag irgendjemanden, der dazugehört, wie ist das bei dir? Was bedeutet das für dich, dass du allein auf Jesus vertraust? Und erzähl von deinen Zweifeln und von deinen Ängsten und von den Nöten damit und frag andere Menschen, wie sie damit umgehen. Und wenn du hier sitzt und sagst, ja klar, lebe ich mit Jesus, dann lass dich fragen. Und sei bereit, anderen Einblick zu geben in dein Leben. Und das ist für beide Seiten herausfordernd. Für die, die fragen und für die, die sich fragen lassen. Hab keine Angst davor, dafür gibt es Kirche. Je mehr wir uns für Jesus öffnen, desto mehr verändert er uns. Und je mehr wir von uns aufgeben, desto mehr entfaltet sich sein Leben in uns. Und dann werden wir merken, wir wollten vielleicht Gott suchen, er hat uns schon lange gefunden. Er wartet. Und obwohl wir seine Feinde sind und ihn lieber zum Schweigen bringen wollen, treibt genau das seine Liebe an, uns zu finden und zu sich zurückzulieben. Lass uns gleich gemeinsam in diesem Bewusstsein Gott anbeten und Jesus sagen und zusingen, wie er ist und was er uns bedeutet. Als Gemeinschaft, die von Jesus genauso gemeint ist. Amen.